Jump to 1918. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian. Wie ihr schon gehört habt, gehen wir das mal wieder zurück ins Jahr 1918. Und zwar hat uns der Claudio, der vis-à-vis von mir hockt, ein schönes Thema mitgebracht, nämlich...
Geschichtli. Wir reden heute über Österreich-Ungarn mit auch Fokus auf den Balkan. Das erste Mal der Aufhänger. Wie wir das meistens haben, nicht ganz immer.
Das ist ein bisschen inkonsequent worden.
Der Event ist der 31. Oktober 1918. Der Tag bestimmt das Ende von der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Da dort, Ungarn offiziell austritt aus der Donau oder Doppelmonarchie. Das heisst, die Doppelmonarchie oder das Reich Österreich-Ungarn hört auf zu existieren, mehr oder weniger gerade nach dem Krieg. Was darauf abfolgt, also es ist recht chaotisch dann eigentlich auch in Österreich. Am 12. November 1918 wird dann Deutsch-Österreich ausgerufen. Das ist, also das hat nicht gross Bestand gehabt.
Auf welchem Gebiet war das? Das heutige Österreich?
Das war mehr oder weniger das heutige Österreich gewesen, noch mit so ein paar Ländereien in der heutigen, im heutigen Tschechien und auch noch bis heutiges Polen noch so ein paar versplitterte Gebiete. Das war eigentlich dann ein Konstrukt gewesen, das eigentlich von der Siegermacht nicht akzeptiert wurde, ist. Dass Deutsch-Österreich, also die Stimmung eigentlich in dem Rest Österreich, ist sehr pro-deutsch gewesen und das Ziel wäre eigentlich dann auch gewesen, politisch mal einen Anschluss an das Deutsche Reich
Schwieriges Wort,
erreichen. Also ja, das ist ja dann auch passiert ein bisschen später. Aber das Deutsch-Österreich, das, also schon nur die Bezeichnung ist nicht gutiert worden und ist auch, also ist dann eigentlich Österreich nicht erlaubt worden, auch durch den Versailler Vertrag. Dementsprechend hat dann Österreich Republik Österreich geheissen, was jetzt eigentlich auch wieder heisst. Wo dann Bestand gehabt eben bis 1934. 1934 ist der Bundesstaat Österreich entstanden. Das ist auch noch mit dem Austrofaschismus wird dann das noch in Verbindung gebracht, wo dann auch eben der Anschluss dann auch passiert ist im Nachhinein. Genau. Aber wir reden jetzt eigentlich nicht wirklich, wir wollen eigentlich nicht darüber reden, was dann nachher passiert ist, sondern mehr, wie kommt es überhaupt dazu, dass das Österreich-Ungarn auseinandergeht und wieso wir eigentlich das Thema haben, ist da eigentlich Österreich-Ungarn ein recht wichtiger Player eigentlich auch gewesen ist, wenn wir den Ersten Weltkrieg anschauen, wenn wir die ganzen Ereignisse anschauen oder irgendwie analysieren, was so vor 1914 passiert ist. Österreich-Ungarn ist eigentlich auch der Ausgangspunkt, wenn man so will, vom Ersten Weltkrieg mit dem Attentat auf den Franz Ferdinand durch den Gavrilo Princip am 28. Juni 1914, wo dann einen Monat später am 28. Juli eigentlich der Weltkrieg gestartet hat. Franz Ferdinand damals Thronfolger.
Und der ist in Sarajevo ermordet worden, oder?
Genau.
Wo ja damals noch zu Österreich gehört hat.
Genau, ja. Nach der Annexion von Bosnien-Herzegowina.
Aber da wirst du eigentlich noch dazukommen.
Wieso irgendwie Österreich auch noch spannend, oder mehr das ja spannend findet, ist... Dass Österreich-Ungarn vielfach ja auch in der Geschichtsschreibung ist das halt auch, also wenn man sich dann so auf den Ersten Weltkrieg konzentriert, ist das eigentlich dann immer so auch so eine Juniorpartner, eine Art irgendwie so vom Deutschen Reich. Oder eben so der Fokus ist natürlich halt mehr auch auf dem Deutschen Reich dann.
Es war ja lange aber anders gewesen, oder? Also,
ja.
So noch zu preußischen Zeiten hat es da etwa mal ein Krieg gegeben.
Genau.
Zwischen denen.
Ja, und also Österreich selber ist ja auch mal noch im Deutschen Bund im 19. Jahrhundert auch vertreten gewesen.
Mhm.
Gut, auf das gehen wir jetzt nicht im Detail ein, aber eigentlich haben die eine enge, verbandelte Geschichte eigentlich auch mit den ganzen deutschen Königreich und eben auch im Deutschen Reich. Also die Habsburger waren auch die letzten Kaiser, die das Heilige Römische Reich unter sich hatten.
Mhm.
Aber eben, was ich eigentlich spannend ist, finde ich immer zumindest, ist, dass halt irgendwie Österreich-Ungarn als so Staatengebilde irgendwie noch ein recht spannendes Beispiel hergibt, was eigentlich so an gesellschaftlichen Veränderungen eigentlich so abgegangen ist in dieser Zeit. Eigentlich fast so ein kleines Musterbeispiel auch, wenn man auch so ein bisschen wachsende Nationalgedanken zum Beispiel anschauen. So multiethnische Kaiser und Königreiche, die langsam ausdienen oder irgendwie nicht mehr das können bieten in der Bevölkerung, irgendwie, wo sie sich vorstellen als Staatengebilde. Genau, wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen. Und dann vielleicht so die erste Frage.
Stellst du mir jetzt eine Frage?
Nein.
Das Quiz, komm.
Eine rhetorische Frage. Wenn man halt Österreich-Ungarn gehört, ich meine, wieso eigentlich Österreich-Ungarn? Irgendwie eine komische Bezeichnung für ein Land.
Aber jeder, der ein Sissi geschaut hat, weiß wieso.
Das kommt daher, da 1867 der sogenannte österreichisch-ungarische Ausgleich passiert ist. Vor 1867 war es einfach das Kaiserreich Österreich gewesen.
Mhm.
Was heutige Ungarn beinhaltet hat. Ungarn hat sich halt dann einfach immer mehr so einem lokalen Gewicht herausgebildet und dementsprechend sind die dann noch dies noch eigentlich auch selbstbewusster halt auftreten gegenüber Wien oder der Kaiserkrone. Das ist dann sozusagen der österreichische Ausweg aus dieser Krise ist dann war, dass man eben den Ausgleich macht mit Ungarn. Und was dann eigentlich entstanden ist, ist eigentlich etwas recht Einzigartiges. Eben die sogenannte Doppelmonarchie. Es hat irgendwie mehrere Bezeichnungen. Die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie. Man redet auch von der Donaumonarchie. Man redet auch von der kaiserlich und königlichen Doppelmonarchie.
K.U.K., genau.
Kaiserlich-königlich, das war dann so gewesen, dass eigentlich Ungarn ein eigenes Königreich war in dem ganzen Doppelmonarchiegebilde. Auch mit eigener Verfassung, mit eigenem Parlament und auch einer eigenen Regierung. Das Schräge war einfach, dass eigentlich der Kaiser von Österreich-Ungarn oder eigentlich so der österreichische Kaiser in Personalunion auch König war von Ungarn.
Mhm.
Also der war eigentlich eben Kaiser und hat noch die sogenannte Stephanskrone, nicht wahr, von Ungarn getragen.
Stephanskrone? Wer hat die heute da?
Glaube niemand mehr. Oder? Was sie gemeinsam hatten, war ein Aussendepartement und das Kriegsministerium und das Ministerium für Finanzen. Also das ist eigentlich dann so als in der Union, wenn man so will, gemeinsam gestellt worden.
Mhm.
Das heisst eigentlich die Aussenpolitik und halt das Heereswesen, also Militär, das ist noch gemeinsam gewesen. Oder ja, wenn man so will, immer noch zu Wien. Haben sie nicht müssen abgeben. Ja, soweit so kompliziert. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass also Österreich-Ungarn generell so ein multiethnischer Staat war, also sehr, sehr multiethnisch.
Mhm.
Da hat es unter anderem Tschechen sind in dem Reich gewesen, Slowaken, Slowenen, Kroaten, Bosnier, Rumänen, Polen, Ukrainer, Italiener, Serben. Es hat auch 9 Amtssprachen gegeben, was so etwa das, was ich jetzt hier aufgezählt habe, etwa so abdeckt.
Aber das ist eigentlich wie eine EU aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, so eine Art, ja. Das hätte sogar noch, da beim Franz Ferdinand kommen wir dann noch zu dem. So in dieser ganzen, also da das halt auch immer wieder mal ein bisschen kriselt hat und irgendwie da das ja, denkbar schwierig war, ist, irgendwie das Ganze dann halt irgendwie zusammenzuhalten. Sind da also ein bisschen verschiedene Modelle dann irgendwie erdacht worden, wie man überhaupt, also wie man so ein bisschen den inneren Frieden kann wahren mit all diesen Ethnien und eben auch so ein bisschen Unabhängigkeitsbestrebungen oder wie sagt man, also nein, nicht Machtlust, aber so Selbstständigkeits...
Unabhängigkeits... Kampf.
Genau.
Bewegung.
Danke.
Wie auch immer.
Danke.
Das bin ich auch heute.
ja. Und ja, ist natürlich ein sehr grosses Land, wie man sich vorstellen kann.
Mhm. Ich schaue da gerade Karten an und sehe, dass das damalige Ungarn, das sieht heute auch nicht ganz so aus wegen der Vojvodina und Siebenbürgen. Mhm. Aber das ist ja einiges grösser als heute in Österreich.
Aha. Ja, und Österreich-Ungarn ist auch, also Stand 1908 ist es noch, dann das flächenmässige zweitgrößte Reich in Europa, nach dem Russischen.
Mhm.
Und bevölkerungsmässig das drittgrößte Land in Europa, auch nach Russland und Deutschen Reich, mit etwa 53 Millionen Menschen. Mhm. Genau, und wer ja jetzt zugelassen hat, merkt auch eben, dass der Balkan zu einem grossen, also oder zu einem beträchtlichen Teil auch eigentlich in dem Reich war.
Mhm.
Sehr spannend, dass eigentlich schon fast so ein logischer Ausgangspunkt vielleicht auch ist, wieso man dann eigentlich 1914 plötzlich eigentlich alle irgendwie in den Krieg gezogen sind. Da ist man sich, glaube ich, geschichtlich nicht ganz einig, wie vorhersehbar das war. Es gibt da Leute oder Historiker, die sagen, ja, das ist auf eine Art fast nicht auszuschliessen gewesen. Oder nicht...
nicht aufzuhalten.
Nicht aufzuhalten, so mit der ganzen Aufrüstung und Expansionsgelüst und der ganzen Kolonialisierung und so weiter.
Nee.
Aber es gibt auch Leute, die eigentlich sagen, ja, auf eine Art ist es auch sehr überraschend gekommen, weil so wirklich gerechnet oder politisch in der Luft gelegen ist es eigentlich nicht unbedingt. Was aber der Balkan halt geboten hat zu dieser Zeit, ist erstens eigentlich ein grosses Machtvakuum durch den Rückzug vom Osmanischen Reich. Die Osmanen sind ja...
Türken.
Das Mahnen sind ja Türken, genau. Und was wollte ich sagen?
Die haben sich ja mal verabschiedet von Europa, oder?
Das Mahnen sind halt eben auch mal sehr, sehr weit in Europa eigentlich gewesen, das Osmanische Reich.
Wir mal vor Wien gestanden.
Genau. Merkt man, wenn man in Bosnien so türkische Altstädte sieht, zum Beispiel in Sarajevo. Auf jeden Fall, das Osmanische Reich ist einfach, also ist sehr geschwächt gewesen, also auch durch innere Konflikte und an anderen Grenzregionen. 1875 hat sich das so entwickelt, dass eigentlich so viele Balkanvölker nationale Selbstbestimmungsbewegungen hatten, wo die von den Osmanen in einer ersten Reaktion eigentlich recht aggressiv niedergeschlagen worden sind. Was halt auch noch dazu kommt im Balkan ist, dass du dort auch jenste slawische Völker, also gehabt hast oder ja, halt immer noch hast, wo dann natürlich Russland ins Spiel kommt, wo sich auch dort schon so ein bisschen als eine Art Schutzmacht gesehen hat von diesen slawischen Völkern. Was ja auch spannenderweise heutzutage auch wieder immer wieder eine Thematik wird. Was man auch hatte, sind halt einfach auch noch andere Reiche, die dort eigentlich einen Machtanspruch hatten. Zum einen eben Österreich-Ungarn, wo ich halt auch angrenzend war. Und du, man hat halt auch noch zum Beispiel England hat man gehabt, wo also hauptsächlich nicht daran interessiert war, dass sich dort Russland auch einen ungehinderten Zugang zum Mittelmeer eigentlich sichert. Da kommen wir eigentlich gerade auch zum nächsten interessanten Punkt vom Balkan, da halt so in einer europäischen Sichtweise einfach sehr, also geostrategisch sehr interessant war.
Wieso denn?
Du fragst dich jetzt sicher gerade, ja. Wieso?
Ich frage mich anders, wieso?
Balkan hat halt im Westen grenzt er ans Mittelmeer, im Osten ans Schwarze Meer. Eben für das Russische Reich sehr interessant, auch der Bosporus, sehr interessante Meerenge. Und also das ist zum Beispiel einfach, also das ist ein grosses Ziel von Russland, entweder durch den Bosporus eigentlich Mittelmeeranschluss zu bekommen. Und wenn nicht, dann halt eben über den Balkan Landweg.
Mhm.
Also so Stichwort Montenegro, Albanien, Kroatien, also oder Dalmatien.
Mhm.
Genau. Ja, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage.
Aber wie haben denn jetzt so die Länder ausgesehen? Da so mit, wie sagt man dem? Im späteren also, 19. Jahrhundert.
Gut, man muss vielleicht so sagen, es hat einfach viele Länder nicht gegeben, wo es jetzt halt heute gibt. Also wo, aber wo jetzt sozusagen ihre Selbstbestimmung ja eigentlich sich erkämpft hat. Zum Beispiel Bulgarien hat es nicht gegeben. Es hat...
Das hat zu den Osmanen gehört, oder?
Genau. Es hat Bosnien in dem Sinn als Land auch nicht gegeben. Es hat Albanien als Land nicht gegeben. Serbien hat es gegeben. Oh, das müsste ich jetzt gerade schnell schauen. Ab wann gibt es eigentlich Serbien?
Ja, die haben ja auch Stefan gehabt, berühmten, oder?
Aha. 1867. Ja.
Auch von den Osmanen.
Mhm.
Und Kroatien war Teil von dem Österreich-Ungarn.
Genau.
Schon immer, oder? Also schon lange. Das weiß ich wirklich nicht.
Mal das, schon länger. Was eher so ein Zankapfel, ja, mit Italien, oder mit denen, also gut, dann auch so unabhängig in Italien, immer wieder war, ist Slowenien zum Beispiel gewesen, oder Venetien.
Mhm.
Genau. Auf jeden Fall, um da zurückzukommen. aber wir reden eigentlich von dieser Balkankrise. Also die Balkankrise, die dann eben 75 bis 78 gedauert hat. Mit den Unabhängigkeitsbewegungen. Und Russland hat dann eigentlich sozusagen einen guten Grund gehabt, um in Krieg zu ziehen gegen die Osmanen. Eben mit, also vor der Gründung. Eigentlich eben mit der Schutzmacht Anspruch oder halt auch mit der wie sagt man dem, vielleicht vor der Gründung auch so mit der Selbstlosigkeit, in dem man halt den Völkern helfen
will. Wie immer.
Das hat dann zum russisch-osmanischen Krieg geführt, der 1877 bis 1878 gedauert hat und endet dann mit dem Frieden von San Stefano.
Jetzt musst du schon langsam
umgehen. Aha, stimmt. Ah, ja. Habe ich nicht einmal. Habe ich einmal begriffen. Wo Russland eigentlich als klarer Kriegs... Also, das war einfach ein Friedensdiktat von Russland gegenüber den Osmanen.
Aber die haben ja nicht den Bosporus eingenommen, die Russen, oder?
Nein, wieso eigentlich der Frieden hier von San Stefano eigentlich auch nicht so relevant ist, da sich dann eigentlich so die restlichen vier grossen Mächte von Europa eingeschaltet haben und dann der Berliner Kongress stattgefunden hat 1878.
Den haben wir schon mehrmals gehört.
Ja, der ist, sehr entscheidender Kongress gewesen, unter der Leitung vom Otto von Bismarck. Wieso unter der Leitung von Bismarck? Weil der, also auch das ist auch so, weil der tatsächlich eigentlich kein politische oder strategische Interessen auf dem Balkan gehabt hat.
Mhm.
Der hat eine recht klare Meinung zum Balkan gehabt. Der hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass, also das ist wirklich irgendwie gar nichts wert. Das gibt nur Scherereien. Wegen dem hat man dann eigentlich vorgeschlagen, komm, wir machen das doch in Berlin unter der Leitung von Bismarck, da das vielleicht noch so der neutralste Leiter irgendwie ist von dem Kongress.
Ein ehrlicher Makler. Aber
gut, so ganz zufrieden. Ist das Russische Reich auch nicht gewesen mit dieser ehrlichen Maklerei da vom Bismarck.
Aber er hat recht gehabt, du wirklich musst Ehrerei geben in dem Balkan.
Ja, immer nur Problem.
Und du siehst, die Frage nach der geostrategischen Bedeutung vom Balkan darf man durchaus stellen, wenn die ein Herr von Bismarck gestellt hat.
Ja, Russland ist dort eigentlich wirklich sehr unzufrieden denn aus dem Berliner Kongress, weil die haben sehr viel von ihren Kriegsgewinnen eigentlich wieder müssen abstreichen. Es ist irgendwie auch noch spannend, so über das zu lesen. Das ist dann irgendwie wirklich so, also so blöd gesagt, hocken da irgendwie so 6 Leute an den Tisch und irgendwie verteilen sozusagen die Welt. Und auch Österreich-Ungarn geht eigentlich unzufrieden aus dem Ganzen raus. Vor allem aus dem Grund, dass das Königreich Serbien, also wo eben sehr jung ist, erst 11 Jahre alt, verdoppelt mehr oder weniger etwa seine Fläche. Also es wird ein ernster zu nehmender Player. Mhm. Ja, das gefällt eigentlich Österreich-Ungarn eigentlich nicht wirklich. Also da auch Serbien schon mit einem recht grossen Selbstbewusstsein dann eigentlich auch auftritt in der Folge. Und sich auch dann auch so ein bisschen als Platzhirsch unter den slawischen Völkern im Balkan halt auch sieht. Mhm. Und nach wie vor Russland eigentlich dann halt im Rücken hat als Schutzmacht, also eigentlich als sehr treue Schutzmacht dann.
Bis heute.
Mhm. Wieso Russland eben auch nicht zufrieden ist, ist, dass sie eigentlich den Zugang zum Mittelmeer eben nicht bekommen. Da also Österreich-Ungarn lustigerweise versprechen das in Russland, aber England macht das eigentlich zunichte.
Mhm. Mhm. Also ich meine, die Russen kommen ja den Hals auch nicht voll über. Ich meine, nur mal das Land an, wie gross das ist. Wenn sie Zugang zum Mittelmeer haben, finde ich auch nicht frech.
Ja du, wir wollen einfach mehr.
Ja.
Der Otto von Bismarck, der ist auch, was zum Beispiel die ganze Bosnien-Mazedonien-Geschichte anbelangt, hat er anscheinend dort schon Meinung gehabt, dass das Österreich-Ungarn noch würde bereuen, die Besetzung. Also es ist so, dass eigentlich
was? Mazedonien? Was? Komme ich nicht mehr raus. Was ist mit Mazedonien?
Was habe ich jetzt gesagt? Nein, Bosnien-Herzegowina.
Und Mazedonien hast du gesagt? Ah, du hast gemeint, nein. Bosnien-Mazedonien.
Bosnien-Mazedonien.
Jetzt komme ich wieder raus.
Bosnien-Herzegowina. Also so ist das eigentlich auch passiert. Es ist so, dass eigentlich nach dem Berliner Kongress ist Bosnien-Herzegowina einfach von Österreich-Ungarn besetzt gewesen, aber immer noch Osmanisches Reich. Irgendwie noch schräg. Und Österreich-Ungarn hat einfach das Recht dort dazu gesprochen bekommen, um das eigentlich zu besetzen. Und es ist so eine allgemeine Meinung gewesen, dass dann auch das einmal annektiert wird. Mhm. Aber man hat dann eigentlich auch noch zugewartet bis 1908, bis das wirklich passiert ist. Also eigentlich könnte man sagen, es sind eigentlich noch positive Entwicklungen für Österreich-Ungarn. Aber man kann sich eigentlich so das Bosnien-Herzegowina einverleiben. Aber eben mit der Tatsache, dass die halt sowieso immer wieder eigentlich mit so ein bisschen Zentrifugalkräften halt irgendwie zu kämpfen hatten, ist dann eigentlich auch das Bosnien nicht ein Riesensegen. Kommt noch dazu, dass das eigentlich auch wirtschaftlich eine sehr unbedeutende Region eigentlich war. Eher mehr so mit der Entwicklungshilfe dann zu tun hat, als mit wirklich irgendwie interessanten Ländereien, also die jetzt irgendwie schon industriell irgendwie ausgebaut werden, die man jetzt irgendwie nutzen kann.
Wieso hat man das unbedingt wollen? Weiss man das? Die Österreicher wollten ja grösser sein.
Erklärungen, die ich irgendwie so gelesen habe, ja, gehen schon so in das Selbstverständnis rein.
Eine Grossmacht sein, eine europäische, oder?
Ja, erstens eine Grossmacht sein und zweitens irgendwie eben halt endlich auch mal etwas können zugewinnen. Also da ja, also ja, da wir ja eigentlich in einer Zeit sind, wo eigentlich eben all die grossen europäischen Reiche so voll in dem Kolonisationsrausch drin sind. Mhm. Und irgendwie gerade so ja, mehr oder weniger ganz Afrika unter sich aufteilen und sowieso die ganze Welt.
Gibt es kein österreichisches Afrika?
Nein.
Die haben gerade ja nichts bekommen dort, he? Die sind eigentlich leer ausgegangen oder haben die Kolonien gehabt irgendwo?
Ja, nein, die sind eigentlich nicht so aggressiv vorgegangen. Also, ich glaube, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie eigentlich nie wirklich bedeutende Marinen auch gehabt haben.
Mhm.
Wieso genau? Also ja, ich glaube, sie sind halt irgendwie auch geografisch eben so ein bisschen gefangen gewesen zwischen all den anderen Player.
Mhm.
Also, tragisch, eigentlich.
Da könnte man tränen, ja.
Genau, so sieht es das mal aus. Also ist es einfach mal so halt so ein bisschen, also ja, blöd gesagt, die militärische Landkarte, wo dann halt so ist.
Mhm.
Was auch noch eine Besonderheit war von Österreich-Ungarn, ist eigentlich Staatsoberhaupt, der Kaiser Franz. Das ist der dienstälteste, also und auch, also gut, dienstälteste und älteste, das kommt ja bei denen. bei denen Kaiser, glaube ich, so Hand in Hand.
Meistens schon, ja.
Aber ja, das war halt wirklich so ein bisschen der alte Baba irgendwie von Europa. Sehr beliebter Kaiser eigentlich. Mhm. Gerade auch eben bei diesen Minderheiten hat er eigentlich einen guten Ruf gehabt. Auch bei den Ungarn eigentlich keinen schlechten. Ein Verfechter eigentlich war auch von der ganzen Doppelmonarchie, auch von der Stellung der Ungarn. Mhm. Eben eigentlich so noch ein ziemlich modernes Verständnis irgendwie auch gehabt von Minderheitenschutz oder all diesen verschiedenen Ethnien und Minderheiten auch irgendwelche Rechte zugestehen. Auch noch sehr interessant ist auch, dass er, also der ist eigentlich so den despektierlichen als Judenkaiser auch betitelt worden. Also eigentlich dann von den eher von antisemitischen Strömungen, da die Juden durch den Kaiser Franz die vollen Bürgerrechte bekommen haben in Österreich-Ungarn, was eigentlich auch noch speziell war.
Mhm.
Der Nachfolger von Franz wäre eigentlich der Kronprinz Rudolf gewesen.
Ah, das ist der Skandaltyp. Jetzt kommen so die
Skandal.
Die heiße Geschichte.
Ja, jetzt kommt so der Hofgossip. Ja, wir steigen eigentlich gerade mit dem Tod ein. Rudolf, der stirbt 1889, also durch Suizid. Er schießt sehr wahrscheinlich auch noch seine Mätresse, die Baroness Marie Wetzera. Das war nicht seine Frau gewesen, also, aber das ist glaube sowieso auch das ist, glaub, so gang und gäbe dort gewesen,
ja, ja.
Dass du halt eine Frau hast und irgendwie noch so irgendwelche Leute. Ich habe auch gelesen so über den Kaiser Franz, dass eigentlich die Sissi, also die Elisabeth, ihm sozusagen so wie so eine Freundin verkuppelt hat, weil sie irgendwie gar nicht in Wien war. Die war ja anscheinend glaub, noch häufig so auf Reisen gewesen und auch in Ungarn.
Das Game verstochen worden.
Dann hat sie das Gefühl gehabt, ja, dass das eigentlich nicht so ganz allein ist.
Das ist aber fürsorglich.
Ja, da hat man noch dick, das sind noch offene Beziehungen gewesen. Ja, und Rudolf, der hat sich dann 1889 umgebracht. Das war der einzige Sohn von Franz und Elisabeth. Und hat 1881 müssen Prinzessin Stefanie von Belgien heiraten. Das war die Tochter von Leopold II. Gewesen. Haben wir beim Kongo ja,
besprochen. Ah, der Leopold jetzt.
Aber man sagt von dem Rudolf, dass das schon ein sehr sensibles Kind war, wo aber eine recht harte militärische Ausbildung bekommen. Für das hat man irgendwie extra so einen französischen Generalmajor an den Hof genommen, der anscheinend irgendwie den jungen Rudolf Hexelle erziehen. Und der ist einfach voll in Drill irgendwie mit dem Bub und hat ihn irgendwie einfach stundenlang einfach draussen exerzieren bei Regen und Kälte und Wetter und weiss nicht was. Und hat ihn anscheinend ab und zu mit Pistolenschüssen geweckt. oder auch in irgendwelchen Wäldern einfach allein gelassen und sind einfach abgehauen, um den halt zu stehlen. Nicht wahr? Aber das hat man dann irgendwie, seine Mutter hat das irgendwann abgeschaltet, oder was ich irgendwie, glaub, gemerkt hat, dass das vielleicht nicht ganz gut rauskommt. Und ja, nachher hätte er sich so naturwissenschaftlich also bilden und glaube auch gemalt und ist, glaube so ein recht eigener Typ gsi, so ein recht wirrer Charakter. Und
König, künftiger Kaiser meine ich.
Nicht Kaisermaterial. Ja, also gut, der hat ja das dann vorweggenommen mit dem. Und auf das aber ist dann ein paar Jahre später eben der Franz Ferdinand dann eigentlich Thronfolger geworden. Das ist eben nicht der Sohn von Franz, sondern der Neffe.
Hatte der noch einen Sohn gehabt, oder was?
Ja.
Und jetzt müssen Männer sein.
Ja, hallo.
Ja, zu England ist es auch anders gegangen.
Nein, ich weiss nicht, was dort so die...
die Regeln.
Wie so die Thronfolgeregeln ausgesehen haben. Bei dem war einfach noch speziell, gewesen, dass der Franz Ferdinand ein recht schlechtes Verhältnis zu dem Franz, also zum Kaiser, hatte. Also die sind sich irgendwie, also ich glaube schon privat irgendwie nicht so nahe gewesen, oder nicht so einig, und politisch irgendwie auch nicht. Der Franz Ferdinand, der hat eigentlich auch recht, ja, auf eine Art also moderne Ansichten gehabt. Der war eben eigentlich Verfechter gewesen, von einem föderativen Staat. Also der hat auch wirklich mal dann so die Vereinigten Staaten von Österreich auch mal als Begriff ins Maul genommen. Was dann irgendwie wirklich so eine Mini-EU gewesen wäre irgendwie, oder so eine Mini-Ost-EU.
Mhm.
Und ist auch zeitweise Verfechter gewesen vom Trialismus. Das ist so ein Begriff gewesen, wo als Ziel gehabt hat, noch so einen dritten Reichsteil eigentlich zu erschaffen, wo dann Südslawien hat sollen heissen, oder Jugoslawien halt, also heisst ja auch Südslawien, und, aber unter kroatischer Führung. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass, also dass der Franz Ferdinand erstens eigentlich recht verhasst war bei den Ungarn, da die logischerweise ja nicht interessiert waren, das Ganze irgendwie zu dritteln. Und
also auch der südslawische Teil, der war schon Teil von Ungarn, oder? Dort.
Ja.
Eben Kroatien und so.
Respektive Kroatien eben so komisch aufgeteilt gewesen. Dalmatien zum Beispiel war im ungarischen Teil gewesen. Und eben ein Teil von diesen Kroaten sind dann im österreichischen Teil gewesen. Ja. Aber ich glaube, so wirklich politisch realistisch ist das irgendwie, also auf die Schnelle sowieso nicht gewesen. Also da hat es glaube noch genug Leute gehabt, wo das nicht wirklich realistisch gesehen haben. Plus eben wäre dann noch dazu gekommen, was passiert zum Beispiel mit den Tschechen und Slowaken und so weiter, die dann eben auch im österreichischen Teil sind, ja, wo halt auch ihre Selbstbestimmungsbedürfnisse irgendwie hatten. Der Franz Ferdinand, der hat auch irgendwie so einen eigenen Beraterstab gehabt. Also die Schlafwandler wird das auch als Think Tank angeschaut. Die Militärkanzlei hat das geheißen. Also der ist auch sehr lange im Militär selber auch gewesen. Franz Ferdinand hatte irgendwie recht gute Beziehungen gehabt zu diesen ganzen Offiziersrängen. Und hat dann eigentlich auch wie so selbstständig eigentlich auch so ein bisschen in die kaiserliche Politik so reingefunkt. Und er war eben eigentlich auch Verfechter von dem Aufbau von einer Marine, von einer starken, und hat auch ihre aggressivere Jossenpolitik eigentlich verfolgt. Oder vielleicht auch so ein bisschen militaristischere. Als der Kaiser Franz.
Der Friedenskaiser.
Friedenskaiser. Hat er wirklich einen Titel gehabt?
Habe ich jetzt gerade erfunden.
Wo eben irgendwie so der Kaiser Franz, halt eher so, das ist so ein Status Quo-Verfechter, glaube ich. Also wo man sich dann vielleicht auch darüber streiten kann, wie lange das dann wirklich gut gegangen wäre. Und eben so mit der Annexion von Bosnien-Herzegowina ist dann das... Also ja, ist das irgendwie wieder mal aufs Tapet gekommen, eben der Trialismus und so ein kroatisch prägtes Jugoslawien eigentlich innerhalb von Österreich-Ungarn.
Und hat man dort auch daran gedacht, vielleicht irgendwann mal noch Serbien einzunehmen?
Ja, Serbien war irgendwie immer so ein unangenehmer Nachbar eigentlich gewesen. Also es gibt so Vertreter, gerade im Militär von Österreich, also wo sehr interessiert gewesen wären an dem, also so Säbelrassler. Jetzt muss ich Von Hützendorf, oder wie?
Lalalala. Sagt mir etwas, ja.
Irgendwie da der General. Schieß mich tot.
Hützendorf. Franz Konrad.
Genau. Ja, das war anscheinend einfach so ein hure Säbelrassler gewesen, wo irgendwie anscheinend innerhalb von einem Jahr irgendwie manchmal 24 Mal vorstellig geworden ist beim Kaiser. Wir sollen jetzt endlich einmal das Serbien angreifen. Und irgendwie der Kaiser mal gemeint hat, nein, halt nicht. Und bis mal ruhig. Dann kommen wir dann eigentlich zu dieser komischen Konstellation, wieso, also wieso der überhaupt auch der Dominoeffekt ja dann stattgefunden hat. Anfangs Ersten Weltkrieg. Aber es war natürlich gewesen, dass halt Serbien eben eigentlich ja Russland hinter sich hatte. Mhm. Also dass man Serbien nicht einfach so kann
ja, einnehmen. Ja, eindeuten, oder? Das geht halt nicht. Ja.
Also zweitens war auch noch gewesen, dass Serbien eigentlich sehr erfolgreich auch aufgerüstet hat, in anscheinend recht kurzer Zeit. Also das ist dann auch irgendwann nicht mehr einfach so irgend so, eine, so ein Bauernland gewesen, wo, also ja, wo du einfach so überrollst und, und mal so einnimmst. Politische Kräfte, die halt irgendwie noch einigermaßen bis innen gewesen sind, haben, ja, haben das halt einfach nicht als realistisch gesehen oder irgendwie als zielführend.
Mhm.
Aber Serbien ist halt eben gleich auch selber eigentlich immer wieder politisch eigentlich dann aktiv gewesen, eben was so eine Vormachtstellung auf der Balkanhalbinsel eigentlich anbelangt.
Mhm. Aber dort haben ja schon das angefangen mit dem Grossserbien, oder? Von dem hat man dort schon geträumt und dort war ja Bosnien und so ja auch ein Teil davon gewesen, von diesen Träumen, oder?
Ja, also
die da auch... Die Wojvodina und so.
Mhm, also da auch dort schon, also hat es natürlich auch beträchtliche Anzahl ethnische Serben auch schon gehabt, in Bosnien.
Ja.
Also sprich, Serbien hat dort eigentlich auch Diaspora gehabt, eine Art.
Aha, ja.
Gut, oder wieso es ja dann eben eigentlich endgültig eskaliert, ist dann eben eigentlich der 28. Juni, wo eben der Franz Ferdinand mit seiner Frau Sarajevo besucht und dann eben von dem serbischen Nationalist Princip verschossen wird. Gut, der Rest ist dann eigentlich Geschichte.
Ja, das kann man übrigens heute noch anschauen. Das ist die Strassenecke, wo der verschossen wurde.
Mhm.
Ja, das Museum nebenan.
Also ich glaube, den Rest müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, also erzählen.
Was?
Ja, wie es dann halt ins Rollen gekommen ist, das Ganze.
Der Krieg, meinst du? Kann man alles nachlesen in guten Büchern.
Ah, wenn du schon bei Büchern bist, ein paar gute Buchtipps noch.
Ein paar gute Buchtipps?
Mhm. Zum einen, eben, Die Schlafwandler, sicher ein guter Buchtipp.
Christopher Clark hat das geschrieben.
Oder, was Österreich-Ungarn, der Radetzky-Marsch. Auch zu empfehlen.
Das schönste Buch der Welt.
Und, was ist auch noch zu empfehlen, das sollte ich mal lesen, Der Mann ohne Eigenschaften.
Von Musil?
Das,
Ich glaube, das ist von Musil, ja.
Das ist eines der wichtigsten Werke vom 20. Jahrhundert, Angie.
Aber mich würde schon noch ein paar Sachen interessieren, wenn ich dich schon da habe als Experte.
Ja.
Ja, es sind ja jüngste Staaten entstanden, aus dem Habsburgerreich, oder?
Ja.
Ungarn, Tschechoslowakei.
Mhm.
Eben das Königreich Jugoslawien.
Ja. Gut, was dort noch irgendwie erstaunlich ist, dass der... Also gut, ich weiss, das weiss ich irgendwie wieso nicht. Ob irgendwie noch bevor 1918 so Kroaten und Serben also sich überhaupt eigentlich so als Gegenspieler auch gesehen haben. Oder halt das eigentlich mehr einfach so durch... Also die österreichische Politik dort halt.
Mhm.
Das aber jetzt zu dem gemacht hat. Also ich meine, sie sind ja sicher von der Religion halt unterschiedlich gewesen. Oder sozusagen Kroaten als Katholiken irgendwie natürlich noch eben wie besser auch in das Österreich-Ungarische Geflecht irgendwie reingepasst haben. Oder ob die sich dort schon... Also das hat es ja dort eigentlich auch schon gegeben, dass halt so serbische Agitatoren eben sie waren in Bosnien-Herzegowina oder auch in den kroatischen Gebieten. Ja, aber eigentlich so ein bisschen die slawische, wie sagt man dem, Brüderschaft oder Verwandtschaft irgendwie halt so gepflegt haben oder irgendwie auf das aufmerksam gemacht haben. Es sind also jüngste Serben eigentlich eben als Spionen dann jeweils wieder auf Serbien zurückgeschickt worden. Also ja, dort hat es auch anscheinend doch eine recht auch eine starke, also politische Repression gegeben. In diesen Gebieten, also in den kroatischen Gebieten oder eben halt auch Bosnien-Herzegowina, weil man halt auch eben Angst hatte irgendwie vor dieser slawischen Verbrüderung auf eine Art.
Aber ist der Staat der Slowenien gerade nicht selber, ist der von oben aufoktroyiert worden oder hat man das dort auch wollen? Also haben die den gemeinsamen Staat wollen?
Ja, nein, das war glaube ich schon so ein Bastard gewesen, irgendwie, wo aus diesen halt Friedensverhandlungen auch rausgekommen ist.
Ich weiß nicht, gerade, dass Italien dort eine Rolle gespielt hat.
Wo
die so imperialistisch vor sind, hat man das Gefühl gehabt, ja, vielleicht doch gescheiter nicht.
Mhm.
Doch gescheiter ein grösseres Gebilde zu machen.
Ja.
Ja, schön, haben wir darüber geredet. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hören, was in der Zeitung von damals gestanden ist.
Genau.
Zu dem Thema, oder was?
Was sagt denn da der Triinger Anzeiger in der Rubrik Weltumschau?
Weltumschau?
Das ist eigentlich der Auslandbund.
Ja, das tut man dann.
Mhm. Habe ich schon gesagt, wenn? Am 25. Oktober. Das schreibt der Triinger Anzeiger.
Das ist schon in 6 Tagen.
Mhm. In 6 Tagen vor 100 Jahren. Schwere Tage sind über das alte Habsburgerreich Österreich-Ungarn hereingebrochen. Sein Ende ist da. Schon seit langer Zeit krankte die alte Doppelmonarchie. Immer deutlicher zeigte es sich, dass seine verschiedenen Stämme sich loszulösen, zu sondern drohten. Man glaubte, ein Krieg könnte hier nochmals die Völker des Habsburgerreiches zusammenhalten und zusammenkitten. Die Rechnung erwies sich aber als gründlich falsch. Der Krieg kam, hat aber einen anderen Verlauf genommen, als man glaubte. Das ist auch noch eigentlich noch ein wichtiger Punkt. Das ist auch noch so ein politischer Gedanke gewesen, dass eigentlich eben der Krieg irgendwie so noch könnte helfen für die innere
Stabilität, für den Zusammenhalt.
Ja. Ja.
Er hat wenn man ihn gewinnt, vielleicht schon, ja. Aber,
ja, so nicht. Er hat den Untergang des Habsburgerreiches gefördert, statt aufgehalten. Nach mehr als 4 Kriegsjahren steht es am Ende seiner Existenz. Die Doppelmonarchie löst sich auf in Staaten und Städtchen, die zum Teil mit anderen Staaten sich vereinigen werden. Ungarn proklamiert los von Österreich. Die Ungarn wollen ein unabhängiges Königreich. Die Tschechen und Slowaken tun sich die Anerkennung der Entente bereits in der Tasche auch zusammen. Ebenso die Deutsch-Österreicher. Sogar die Juden des Habsburgerreiches wollen in der Bukowina einen eigenen Herd gründen. Galizien wird zum Teil an Polen, zum Teil mit der Bukowina an die Ukraine fallen. Dem zerfallenden Habsburgerreich hat nun Wilson das Todesurteil gesprochen. Die Note vom 20. konstatiert, dass in den Augen Wilsons das Urteil schon vollstreckt ist, dass kein Österreich-Ungarn mehr besteht, dass darum mit Kaiser Karl und seiner Regierung nicht mehr verhandelt werden kann, sondern nur noch mit den verschiedenen Völkern, die bisher im österreichisch-ungarischen Staat zusammenlebten. Also man hat eigentlich auch gar nicht mehr dann mit der Krone sozusagen eigentlich verhandelt, sondern sowieso gerade mit der Tschechoslowakei sozusagen, also wo es noch nicht ganz gegeben hat. Danach ist nämlich das Manifest Kaiser Karls einzuschätzen, worin die Föderalisierung Österreich-Ungarns vorgeschlagen wird. Dieser Vorschlag sollte jedenfalls der Antwort Wilsons zuvorkommen. Gleichzeitig war es ein letzter Versuch, die Doppelmonarchie zusammenzuhalten. Das Experiment misslang, der Vorschlag wurde abgelehnt. Die Völker des Habsburgerreiches, einmal selbstständig, wollen sich nicht mehr unter den Fittichen des Doppeladlers zusammentun. Und so verschwindet das alte Reich der Habsburger als Opfer seines Nationalitätenhaders und des Krieges.
Nationalitätenhader? Geiler Scheiß.
Gute Sprache. Hoffen wir, dass all das Gute, Gemütliche und Liebenswürdige, das uns das österreichische Volk so lieb und wert gemacht hat, ihm auch bei neuer staatlicher Ausgestaltung erhalten bleibe. Das ist noch ein schöner Satz zum Schluss.
Ja.
Und da habe ich noch etwas. 2 Wochen später, das ist auch noch spannend, Eben so mit den ganzen Nationalitätenfragen und so weiter. Es hat ja auch Leute gegeben, die sich da in der Schweiz anschliessen wollten. Also so in dem ganzen...
Vorarlberg.
In dem ganzen Chaos, genau. Da schreibt auch der Ringgrazu-Zeiger. Anschluss an die Schweiz. Es wird gemeldet, die Vorgänge in Österreich-Ungarn haben auch im Vorarlberg ihre Wirkung nicht verfehlt. Seit einigen Tagen werden dort Unterschriften für eine Volkspetition gesammelt, die den Anschluss des Ländchens von Bregenz bis zum Arlberg an die Schweiz verlangt. Auch im Fürstentum Liechtenstein macht sich eine ähnliche Bewegung bemerkbar.
Was?
Ja. Vorarlberg, also gut, du erklärst noch, was Vorarlberg ist, ja, für irgendwie die
Zentralschweizer.
Weit weg, dass Bregenz Hauptort ist und sowieso. Die fast ausschließlich katholische Bevölkerung beträgt rund 160.000. Das Ländchen hat bedeutende Industrie, namentlich Baumwollspinnereien. Da wird auch gerade so ein bisschen der Value auch noch eingeschätzt. Liechtenstein ist nächst Monaco das kleinste souveräne Fürstentum Europas. Es umfasst 157 Quadratkilometer mit etwa 12.000 Einwohnern alemannischen Stammes und katholischer Konfession. Deren Hauptbeschäftigung der Feld- und Weinbau, die Alpenwirtschaft und die Baumwollindustrie sind. Während des gegenwärtigen Krieges hat die Schweiz Liechtenstein wiederholt aus schweren Ernährungskalamitäten geholfen. Einstweilen wird man dieser Bewegung nicht näher treten, sondern zunächst den Gang der Dinge, die sich in Österreich völlig überstürzen, ruhig abwarten. Die Schweiz darf nicht den Anschein erwecken, als ob sie nach territorialen Erweiterungen auf Kosten eines Nachbarns strebe.
Vernünftige Haltung.
Ja, ich bin ein recht Fan von dem, wer auch immer den Triengradzeiger geschrieben hat, damals.
Halt er das?
Das hat noch
stilistisch.
Gute Meinungsbildung in das Dorf gebracht. Ja, soweit dem.
Ja gut.
Aber soweit ist er dann nicht gekommen.
Zu Vorarlberg, was ist dort passiert? Ist abgelehnt worden oder was? Oder gar nicht zur Abstimmung gekommen?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe gemeint, dass es zur Abstimmung gekommen ist und es eigentlich angenommen worden ist, aber die Schweiz dann eigentlich das abgelehnt hat.
Ja, sehr gut.
So viel zu den Österreichern.
Was machen wir das nächste Mal? 1918.
Ich mache ja, eventuell.
Ja gut.
Was haben wir eigentlich noch? Wie viel haben wir noch offen?
1918?
Drei,
ja.
Ja, ja, wenn wir pressieren, gell? Das war eigentlich September voll gewesen.
Genau. So ist das.
Gut.
Ja, ich glaube, das nächste Mal geht es um die Deutschen. Kann das sein?
Ja.
Und ja, schauen wir, was das gibt.
Mhm.
Also, in dem Fall. Right. Danke fürs Zuhören, Sali. Bis
dann. Welcome to 1918.